Wir wollen beten. Du hast Worte des ewigen Lebens. Du bist das Leben und du gibst das Leben. Und wir sind vollkommen von dir abhängig. Wir danken dir, dass wir das mit Augen des Glaubens, des Geistes mehr und mehr erkennen dürfen. Wir brauchen dich und ohne dich können wir nicht sein. Und wir danken dir, dass du uns mit dieser Realität konfrontierst. Wir danken dir, dass du uns aber auch Augen und Herzensohren gibst, die sehen und hören von deiner wunderbaren Liebe, sodass wir gerne dir dienen wollen, sodass wir dir gerne gehören, sodass wir gerne auch deine Knechte sein wollen, deine Diener, abhängig sein wollen von dir. Was Besseres kann uns gar nicht passieren. Hab von Herzen Dank, dass das so ist. Und hab von Herzen Dank für das Werk deines Geistes in uns, dass wir immer mehr auch hineinkommen in diese Spur zu warten, zu dienen, zu gehorchen und im Einklang mit dir zu leben. Danke, dass auch diese Stunde dazu dienen darf. Danke, dass diese Stunde angefüllt werden darf mit Brot des Lebens, Manna von dir selbst gegeben, Himmelsbrot, dass wir essen dürfen, dass wir gestärkt werden dürfen am inneren Menschen. Und wir danken dir für unseren Bruder Rolf Hille, dass du ihm Weisheit, Freimut, Vollmacht und prophetische Rede gibst, dein Wort zu sagen, so wie es dir gefällt, dass du in der Mitte bist, dass dein Name geheiligt wird, dass dein Name erhoben wird und dass dir allein die Ehre gehört. So wollen wir dich ehren, dich loben und dich preisen. Amen.
Liebe Schwestern und Brüder, ich freue mich sehr, auch ich freue mich mit meiner Frau zusammen, dass wir hier wieder mal auf der Lahö sind und mit Ihnen jetzt diesen Abend und dann auch den morgigen Tag verbringen können. In dieser letzten Woche des Kirchenjahrs, wo es ja dann vor allem auch um die Fragen von Tod und Auferstehung geht, aber das wird Thema dann des Seminars morgen sein. Heute Abend soll es um eine andere Frage gehen. Und zwar habe ich die jetzt einfach mal thematisch unter ein Wort des Apostels Paulus gestellt, Römer 12, 28, da heißt es, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Das Böse ist etwas, was wir alle kennen. Es gibt in der aktuellen Ausgabe der Wochenzeitung Die Zeit eine Hauptüberschrift und einen langen Artikel über 3 Seiten, Faszination des Bösen. Und als Prediger weiß man auch um die Gefahr, dass wir bei einem Bibeltext zuerst einmal die dunklen Seiten, die dieser Text anspricht, über Sünde und das Böse, dass wir da jede Fülle von Beispielen haben. Es fällt uns häufig schwerer, über das Evangelium so konkret und anschaulich zu sprechen. Und das hängt schon damit zusammen, dass sich das Böse so rabiat in unserer Welt durchsetzt. Wenn Sie die Fernsehbilder, man braucht ja eigentlich, ist es in jeder Woche mit Variation natürlich, aber doch immer dasselbe. Die Auseinandersetzungen in Hongkong oder die Gräuel des IS in Syrien und im Irak, die Hungerkatastrophe in Venezuela und. Jetzt könnte ich da sehr lange weitermachen. Das alles steht uns vor Augen und drängt sich uns auf. Und hinzu kommt noch das Böse, das zur Unterhaltung dient. Wenn man eine Woche deutsches Fernsehprogramm sich anschaut, dann gibt es da ein Übermaß an Kriminalfilmen. die Faszination des Bösen. Und jetzt möchte ich Sie zurücknehmen in die Antike, ins erste Jahrhundert des Römischen Reiches. Da war es so, dass natürlich die Sklaverei eine Selbstverständlichkeit war. Und die Sklaverei war etwas ausgesprochen Böses. Da wurden Menschen wie Gegenstände behandelt. Die Sklaven waren ein wichtiger Wirtschaftsfaktor im Römischen Reich des ersten Jahrhunderts. Also in der Zeit, in der Jesus gelebt hat und auch Paulus wirkte. Und die Sklaven wurden rekrutiert durch die Kriegsgefangenen. Die Römer haben ja ein Territorium, ein Volk nach dem anderen erobert. Und dann hat man die Männer als Kriegsgefangene mit nach Rom genommen und zu Sklaven gemacht, aber auch die Zivilbevölkerung, nicht zuletzt die Frauen, die dann vielfach missbraucht wurden. Das ist so die Gesamtszene. Und jetzt gehen wir mal mit einem Zoom, also wir holen uns das Bild nahe heran, auf das Neue Testament zu. Und da ist es ein kurzer Brief, der im Mittelpunkt steht, den ich auch oft überschlagen habe, den man eigentlich wenig kennt, der leider auch nicht unter den Predigttexten auftaucht und der doch von einer ganz zentralen Bedeutung ist. Das ist jenes kurze Schreiben des Apostels Paulus an seinen Freund Philemon. Und dieser Philemon-Brief ist aber wirklich ein Juwel. Ich habe ihn jetzt in der Zusammenhang dieser Vorbereitung noch einmal ganz tief lieben und schätzen gelernt. Um was geht es da? Es geht um die Auseinandersetzung mit diesem Institut Sklaverei. Natürlich gab es auch in der heidnischen Umgebung harte Gegenwehr. Wir kennen den Sklavenaufstand des Spartakus. Und wenn ein Sklave nicht gehorchte, nicht dem Willen seines Herrn entsprach, dann konnte er geprügelt werden bis zum Tod. Und wie im Fall des Spartakus gab es in und um Rom herum Tausende von Kreuzen, wo die Sklaven hingerichtet wurden. Der Kreuzestod war so abscheulich und verachtenswert, dass im Römischen Reich es eigentlich nur Sklaven waren, die auf diese Weise hingerichtet wurden. Ein römischer Bürger nicht. Deshalb ist auch Paulus enthauptet worden, während sein Mitapostel Petrus als Jude gekreuzigt wurde. Das ist das Szenario. Und in dieses hinein spricht nun der Apostel Paulus in diesem knappen, nur 28 oder 25 Verse umfassenden Philemonbrief. Wenn Paulus in dieser Situation und in dieser Herausforderung jetzt zu drastischen Maßnahmen, zum Aufruhr aufgerufen hätte, dann wäre das verhängnisvoll für die kleine christliche Gemeinde gewesen. Die Christen galten damals als eine unbedeutende jüdische Sekte. Aber jetzt steht eben dieses Wort des Apostels Paulus aus dem Römerbrief gegen alles Böse in dieser Welt. Aber wie geht er damit um? Wie wird er damit fertig? Zunächst, wir haben in diesem Brief drei Schlüsselpersonen. Das eine ist der Sklave Onesimus. Onesimus heißt auf Deutsch der Nützliche. Und viele Sklaven nannte man Onesimus, weil man eben von ihnen erwartete, dass sie nützlich sind für ihre Herren. Und dieser Onesimus hatte es dann doch eines Tages satt und hat das getan, was ein Sklave überhaupt nicht durfte, er ist abgehauen. Und um noch was draufzusetzen, hat er auch gleich noch die Kasse seines Herrn Philemon mitlaufen lassen. Das ist schon ein Schock. Und dann haben wir als eine zweite Schlüsselperson eben diesen Philemon, einen wohlhabenden, gebildeten Mann des Römischen Reiches. Er wohnte in Kolossae, das wir ja auch aus dem Neuen Testament mit dem Kolosserbrief kennen, und hatte dort wohl eine der römischen Villen. Hatte im Sommer dieses Jahres das erste Mal die Gelegenheit, in Pompeji zu sein, jener antiken Stadt, die durch einen Ausbruch des Vesuv total verschüttet worden ist. Man hat sie jetzt archäologisch sehr gut ausgegraben. Und für mich war das ein ganz beeindruckendes Erlebnis, diese Häuser zu sehen, die schmalen, kleinen, dann aber auch die großen Villen mit dem Atrium, mit dem Innenhof. Und dieser Philemon war ein Christ geworden durch die Predigt des Paulus. Und nun stellte er sein großes herrschaftliches Haus, seine römische Villa, in den Dienst der Ortsgemeinde. Und da haben sie sich versammelt. Es ist schon bezeichnend, dass eben Paulus den Philemonbrief mit einem Gruß anfängt. Zunächst von seinen Mitarbeitern, ein Gefangener Christi Jesu und Timotheus, der Bruder an Philemon, den lieben unseren Mitarbeiter. Und jetzt werden die aufgezählt und Aphia, die Schwester, und Archippus, unseren Mitstreiter, und an die Gemeinde in deinem Haus. Also dieser Philemon war für Kolossae eine zentrale Schlüsselfigur in der christlichen Gemeinde. Und sicher hat natürlich auch der Sklave Onesimus einiges vom Geist dieses Hauses mitbekommen. Wahrscheinlich hat er auch dort so schon den Apostel Paulus kennengelernt, als dieser durch Kolosse reiste. Und dieser Philemon, das können wir uns vorstellen, der war geschockt, dass gerade sein Sklave Onesimus abhaut und ihn bestiehlt. Und da war eigentlich klar, jetzt muss er zur Fahndung ausgeschrieben werden. Und wenn er ergriffen wird, dann geht's ihm ganz dreckig. Dann kommt er an der Kreuzigung nicht vorbei. Dann wird er hingerichtet. Und die dritte Schlüsselfigur in diesem Philemonbrief ist dann natürlich Paulus selber. Der sitzt einmal wieder im Gefängnis in Rom und hat aber dort doch auch einige seiner Mitarbeiter um sich. Das steht dann am Schluss des Briefes: Es grüßt dich, Epaphras, mein Mitgefangener in Christus Jesus, Markus, Aristarch, Demas, Lukas, meine Mitarbeiter. Also Paulus hat mit einer verhältnismäßig großen Freiheit als Gefangener Christen um sich sammeln können, die ihn unterstützen und die auch eingesetzt werden in der Mission. Und nun, als der Onesimus nach Rom kam und dann hörte, dass Paulus, den er wahrscheinlich schon kannte, dort war, hat er sich da mal hinbegeben. Und dann war es klar, er bleibt etwas bei Paulus, sucht vielleicht sogar bei ihm Schutz. Und nach ist er durch die Verkündigung des Paulus zum Glauben gekommen. Und nun war er für den Paulus ein wertvoller Mitarbeiter und lieber Bruder. Und offensichtlich war dieser Onesimus auch ein ganz patenter Kerl, was seine Begabungen anbelangt. Und von daher ist jetzt die Frage für Paulus gewesen, und die war sicher sehr knifflig, die hat er sicher auch diskutiert mit den Mitarbeitern, die ich gerade hier genannt habe, und mit dem Onesimus selber: Ja, wie soll es denn jetzt mit dir weitergehen? Was Paulus am liebsten gewesen wäre, wäre, dass dieser Onesimus ganz und gar sich ihm anschließt, in seinem Dienst bleibt und auch mit seinen Gaben das Werk der Mission betreibt. Aber, und da zeigt sich Paulus als sehr loyal, er sagt, das können wir nicht so unter der Hand machen. Du musst schon zurück zu dem Philemon und dich stellen und deine Verfehlungen eingestehen. Und da war natürlich das helle Entsetzen bei dem, der ist sicherlich zu Tode erbleicht, dieser Onesimus, wie geht's jetzt mit mir aus? Und da in dieser prekären Situation hat Paulus sich hingesetzt und einen kurzen Brief an den Sklavenhalter, an den Philemon geschrieben, mit der Absicht, dass er doch günstig, gütig, vergebungsbereit diesem seinem ehemaligen Sklaven begegnet. Paulus hat die Sklaverei als loyaler Bürger auf keinen Fall einfach so abgetan, obwohl er eben vom Unrecht der Sklaverei durchaus wusste und das einschätzen konnte. Da ist dann zum Beispiel in 1. Korinther 7 eine Passage, wo Paulus sagt, jeder bleibe in dem Stand, der ihm von Gott verordnet ist. Und wenn du ein Freier, also ein freier Herr bist und kein Sklave, dann kannst du ja dankbar sein und in der Freiheit bleiben, aber bilde dir nichts darauf ein. Wenn du aber ein Sklave bist, dann versuche nicht, deine Ketten zu durchbrechen, dann versuche nicht, deinen Herrn loszuwerden. Und auf der anderen Seite kann aber auch Paulus sagen, im Blick auf das Reich Gottes, in Galater 3, da ist nicht Mann, nicht Frau, nicht Sklave, noch Herr, weder Jude noch Grieche, sondern ihr seid alle eins in Christus. Merken Sie diese Spannung. Auf der einen Seite ermahnt Paulus die Sklaven auch in den sogenannten Haustafeln immer wieder dazu, dass sie ihrem Herrn treu dienen sollen. Und auf der anderen Seite sagt er, dass der Zielpunkt des Reiches Gottes, das, wohin das Evangelium führt, wird letztendlich darin bestehen, dass die tiefgreifenden Unterschiede, die wir in unserer Welt machen, keine Wirkung mehr haben. Also zwischen den Geschlechtern, Mann und Frau, zwischen den Religionen in einem gewissen Sinne, nämlich zwischen Juden und Griechen, Heiden und Griechen und Juden, müsste man sagen. Und dann natürlich auch sozial nicht mehr, zwischen Sklaven und Sklavenhaltern. Und jetzt, wie argumentiert dann Paulus in diesem Philemonbrief? Er tritt erstens mal auf als ein Bittsteller, der rechtskonform ist, der also mit dem römischen Recht übereinstimmt. Und deshalb in Vers 13 und 14, ich habe jetzt den gesamten Text nicht so verlesen, sondern das möchte ich Ihnen gerne als Hausaufgabe mitgeben, dass Sie nochmal diesen kurzen Brief durchlesen. Aber ein Merkmal ist, dass er nur bittend auftritt. Das sagt er in Vers 13, ich wollte ihn, nämlich den Onesimus, gerne bei mir behalten, damit er mir an deiner Statt diene in der Gefangenschaft um des Evangeliums willen. Aber ohne deinen Willen wollte ich nichts tun, damit das Gute dir nicht abgenötigt wäre, sondern freiwillig geschehe. Das ist wirklich typisch christliche Handschrift. Ich will dir das Gute nicht abtrotzen. Ich möchte dich einladen und dich bitten, das Gute zu tun. Und auch das Böse, dass die Sklaverei ist und dass die Sklaverei hervorbringt, das soll durch Gutes überwunden werden und nicht durch äußere gewaltsame Maßnahmen. Also, er verhält sich als ein Bittsteller. Etwas anderes ist dann seine Solidarität mit dem Onesimus. Da heißt in Vers 17 und 19, wenn du mich nun, also du ist ja immer dann der Philemon, der angeredet ist, für deinen Freund hältst, so nimm ihn, den Onesimus, auf wie mich selbst. Wenn er dir aber Schaden angetan hat oder etwas schuldig ist, das rechne mir an. Ich, Paulus, schreibe es mit eigener Hand, ich will's bezahlen. Ich schweige davon, dass du dich selbst mir schuldig bist. Hier solidarisiert sich Paulus mit diesem Sklaven. Das Wort Solidarität, das ja heute viel gebraucht wird, heißt eigentlich solus dare im Lateinischen, also allein geben, allein schuldnerisch für jemanden einstehen. Und das macht Paulus hier. Er sagt, das ist unglaublich, ich schicke ihn zurück, als wäre es mein eigenes Herz. Ich lege ihn an dein Herz, diesen Sklaven, der sich wirklich so unmöglich benommen hat, der dich bestohlen hat, der dir seine Arbeitskraft entzogen hat. Diesen unmöglichen Menschen, der ist mir zu einem Herzensfreund geworden und das soll er auch für dich sein. Das wird jetzt alles sozusagen auf den Kopf gestellt. Paulus unterläuft die Institution der Sklaverei. Und das ist ein Punkt, weshalb ich auf diesen Text gestoßen bin. Wir werden als Christen und gerade auch, war das so in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts und jetzt auch wieder bis ins 21. Jahrhundert hinein, wir werden immer aufgerufen zu politischer Verantwortung, zu sozialem Engagement und zwar eben mit den Mitteln der Politik und den Mitteln der Gesellschaft und der wirtschaftlichen Übermacht. Aber Paulus geht einen anderen Weg. Er überwindet die Sklaverei ja jetzt wie im Sinne Jesu, wenn es heißt im Philipperbrief, er sah es nicht an als einen Raub, Gott gleich zu sein, der Christus, sondern er entäußerte sich selbst, nahm Knechtsgestalt an, wurde wie ein Mensch und in der Gestalt eines Menschen empfunden und war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Das ist die Bewegung Jesu. Es ist eine Revolution von oben nach unten. Alle anderen Revolutionen der Weltgeschichte sind genau umgekehrt. Die unten sind, wir wollen jetzt auch einmal ein Stück vom Kuchen abhaben. Wir, die jetzt unten sind, wollen auch einmal herrschen können. Wir, die wir unten sind, wollen auch endlich reich sein. Diese Grundhaltung der Revolution von unten nach oben, die dreht Jesus um. Und Paulus beschreibt das in diesem Philipperhymnus und sagt, Christus hat eine Revolution von oben nach unten. Er, der göttlicher Gestalt war, revolutioniert sich selbst, wenn man so will, und wird in einem Stall geboren und stirbt am römischen Galgen. Von oben nach unten. Und die andere Bewegung der Revolution Jesu ist die von innen nach außen. Wenn man sich die politische und Revolutionsgeschichte anschaut, dann ist es ja immer wieder der Versuch von Ideologen und Herrschern, die Menschen so zu formen, dass sie ihren Vorstellungen, dass sie ihrer Ideologie entsprechen. Das ist im Marxismus so. Gehirnwäsche in der Volksrepublik China bis zum heutigen Tag. Das war im Dritten Reich so, in den Ordensburgen und in der HJ, wo Hitler sich das Volk formen wollte und schmieden wollte, das ihm gefügig ist. Von außen nach innen. Die Verwandlung zu einem neuen Menschen hin. Und wie sieht das bei Jesus aus? Auch wieder genau umgekehrt. Jesus hat eine Revolution gebracht von innen nach außen. Nämlich so, dass Menschen durch die Wiedergeburt, dass Menschen durch die Kraft des Heiligen Geistes in ihrem Wesen erneuert werden, zu neuen Menschen werden. Mir ist da so eindrücklich eine kleine Anekdote, die sich im Hyde Park in England zugetragen hat. Da war ein Heilsarmee-Offizier, der stand auf so einer Bananenkiste und hat dann, was im Hyde Park ja für jeden erlaubt und möglich ist, einfach mal mit einer Rede angefangen und zum christlichen Glauben eingeladen. Und da hat sich eine größere Traube um ihn gesammelt. Und da war unter den Zuhörern auch ein Kommunist. Und der rief dann, indem er eben diesen Heilsarmeemann unterbrochen hat, der rief in die Menge: Wir Kommunisten können diesem Menschen einen neuen Anzug geben. Und dann sagte geistesgegenwärtig der Heilsarmee-Offizier: Und wir können den alten Menschen, den alten Lumpen in einen neuen Anzug stecken, nicht nur in einen Anzug stecken, sondern eben von innen heraus erneuern, sodass in diesem Anzug dann ein neuer Mensch da ist. Wir können aus diesem verlumpten Subjekt einen machen, der ganz anders ist. Von innen nach außen. Und so hat Paulus wirklich von innen heraus die römische Gesellschaft aufgemischt. Diese Gesellschaft, die vollkommen abhängig war in jeder Beziehung von der Sklaverei als dem Hauptwirtschaftsfaktor und der brutalen Unterdrückung von Menschen und der Ausbeutung von Menschen, das hat er von innen heraus aufgebrochen. Und das ist der Grund, warum ich auf diesen Brief nochmal so gestoßen bin, auch für unsere ganze Auseinandersetzung. Was ist der Auftrag des Christen in der Welt? Wie sollen wir in der Welt handeln? Wir sollen das Böse durch Gutes überwinden, indem wir in der Nachfolge und in der Spur Jesu stehen und da in dem Bereich, in dem wir etwas tun können, unseren Herrn bezeugen. So wie Paulus das mit dem Onesimus gemacht hat. Und man kann sich schon vorstellen, welch ein gewaltiger Eindruck in Kolosse das war, als dieser Onesimus zurückkehrte. Das hat sich natürlich in der Stadt schnell herumgesprochen. Er war ja gesucht worden überall. Und jetzt haben sie damit gerechnet, dass er hingerichtet wird. Aber das geschah nicht. Dann dachten sie, naja gut, er wird ihm eine kräftige Prügelstrafe verordnen, von der er sich wahrscheinlich nicht mehr erhebt. Damals war man nicht zimperlich, wenn man mit Stöcken auf einen Sklaven geschlagen hat. Aber das geschieht nicht, sondern statt dieser harten Bestrafung nimmt der Philemon seinen ehemaligen Sklaven in den Arm und lässt ihn ein Bruder sein in Christus. Und das ist die Revolutionierung. Was da die Leute gesehen, geredet und gedacht haben, das war sensationell. Dass da einer, der eigentlich die Macht dazu hat, sein Recht und seine Vorteile durchzusetzen, einen, der an ihm eklatant schuldig geworden ist, zu sich zu ziehen und als Bruder zu lieben. Und jetzt haben wir, wenn man so will, das Happy End. Über die Jahre ist mit dem Einfluss der christlichen Gemeinden und das immer mehr auch in einzelnen Städten des Römischen Reiches durch den ganzen Mittelmeerraum hindurch Menschen zu Jesusjüngern geworden sind, wurde dieses System der Sklaverei auch in der ganzen Breite, auch mit politischer Wirkung, aufgeknackt. Und das ist das Geniale. Ein Happy End. Richtig. Ein Ende der Gnade, zu dem Jesus hingeführt hat. Aber, und das möchte ich jetzt als etwas über eine normale Bibelarbeit hinausgehendes sagen, wie geht's eigentlich mit der Wirkungsgeschichte des Philemon-Briefes weiter? Das Erschreckende ist, dass im 17., 18. und 19. Jahrhundert die sogenannten christlichen Nationen Europas, Portugal, Niederlande, Dänemark, Deutschland, England, sie alle haben die Sklaverei neu eingeführt, und zwar an den Menschen des afrikanischen Kontinents. Ich hatte einmal die Gelegenheit, in Ghana zur Küste zu fahren und da eines dieser großen steinernen Verliese zu sehen. Das war der Ort, wo man Männer und Frauen als Sklaven eingepfercht hat. Und sie mussten dann dort warten, bis das nächste Sklavenschiff kam, nach Amerika oder in die Karibik, und wurden dann verladen und wie die Heringe grauenvoll auf diese Überfahrt geschickt. Und im Innenhof dieses Sklavengefängnisses stand von dem damaligen Kapitän: "He is a God-fearing man", ein Mann, der Gott fürchtet. So verquer waren die Vorstellungen und die Ansichten damals. Und man kann sich ja fragen, wie konnte das so geschehen? Das Schlimme ist, dass die Bosheit und die Frömmigkeit manchmal so zusammengehen, dass man die Bibel missbraucht. Wie hat man damals die Sklaverei der Schwarzen gerechtfertigt? Da müssen wir ganz zurück auf den Anfang der Bibel in 1. Mose 9. Der Noah nach der Sintflut ist betrunken, er war Weingärtner und dann hat er sich in der Trunkenheit aufgedeckt und seine Söhne haben ihn gesehen und der Sem und der Japhet kamen abgewandt vom Vater und haben ihn bedeckt. Aber sein Sohn Ham hat ihn verraten, hat die anderen erst herbeigelockt und gesagt, guckt euch das mal an. Und dann kommt ein Fluch. Als nun Noah erwachte von seinem Rausch und erfuhr, was ihm sein jüngster Sohn angetan hatte, sprach er: "Verflucht sei Kanaan", das ist der andere Name für den Ham, "und sei seinen Brüdern ein Knecht aller Knechte." Und sprach weiter: "Gelobt sei der Herr, der Gott Sems, und Kanaan sei sein Knecht." Da hat man eine rassistische Theorie aufgestellt in Amerika, auch bei den ganz frommen Baptisten in den Südstaaten, um die Sklaverei zu rechtfertigen und diese Menschen, die man da gewaltsam, brutal aus Afrika entführt hat nach Amerika, die unterjochen zu können. Und nun ist das geschehen im 19. Jahrhundert, aber 18., 19. Jahrhundert, dass Jesus drei herausragende Jünger bzw. Jüngerinnen hatte, die sich gegen dieses Unrecht und gegen das Böse in der Weise des Paulus und des Wortes Gottes aufgelehnt haben. Da ist zunächst William Wilberforce, ein hochbegabter gebildeter, angesehener Engländer, der im Unterhaus ein Leben lang gegen die für die Abschaffung der Sklaverei eingetreten ist. Ich lese nur ein kurzes Zitat. Mir erschien die Verderbtheit des Sklavenhandels so enorm, so furchtbar und nicht wieder gut zu machen, dass ich mich uneingeschränkt für die Abschaffung entschieden habe. Mögen die Konsequenzen sein, wie sie wollen, ich habe für mich beschlossen, dass ich keine Ruhe geben werde, bis ich die Abschaffung des Sklavenhandels durchgesetzt habe. Das war dann in dem berühmten Anti-Slave Act, also im Anti-Sklavengesetz des Jahres 1807. Einen zweiten Zeugen in dieser Reihe, der als Nachfolger Christi Großes bewirkt hat, war John Newton. Newton war eine Zeit lang Kapitän auf einem dieser Sklavenschiffe. Und dann kamen sie in einen furchtbaren Sturm und Newton wurde furchtbar krank und war drauf und dran, dass er stirbt. Und als er dann zurück war in den USA, war er ein bekehrter Christ und hat gegen die Sklaverei gesprochen. Und er hat, und darauf kommen wir nachher nochmal zurück, ein Lied gedichtet, das bekannteste Lied im englischen Sprachraum ist. Der bekannteste christliche Hymnus heißt Amazing Grace.
65
steht es im Gesangbuch. Und da werden wir auch nachher nochmal draus singen, ob nun Deutsch oder Englisch, wird sich zeigen. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found, was blind and now I see. Über alle Wunder zu preisende Gnade, wie süß, wie lieblich ist dieser Klang. Ein Klang, der that saved a wretch like me, der ein verlorenes, jämmerliches, schreckliches Subjekt wie mich begnadigt gerettet hat. Also man kann kaum einen stärkeren englischen Ausdruck finden für ein heruntergekommenes menschliches Subjekt. That saved a wretch like me. Ich war einst verloren und bin jetzt gefunden worden. Ich war blind und nun sehe ich. Und dann haben wir noch eine großartige Zeugin Jesu und des Evangeliums. Und das ist Harriet Beecher Stowe. Eine Frau in den USA, Tochter eines presbyterianischen Pastors, die als Lehrerin und Schriftstellerin gewirkt hat. Und der ist es gelungen, einen Roman zu schreiben, der in Nordamerika die Geschichte in eine ganz neue Richtung lenkte. Uncle Tom's Cabin, Onkel Tom's Hütte. Das ist der Titel dieses im Jahr, jetzt muss ich gucken, 1852 veröffentlichten Romans. Und darin schildert sie ja das Geschick der nordamerikanischen Sklaven auf eine sehr, sehr eindrückliche und bewegende, aufwühlende Weise. Und diese Beecher Stowe ist dann auch zum Präsidenten Abraham Lincoln ins Weiße Haus eingeladen worden. Und als sie hereinkam, sagte der Präsident zu ihr, so, Sie sind also diese kleine Frau, die den großen Krieg gewonnen hat, nämlich den Krieg gegen die Sklaverei. Und mit diesem Roman hat sie die Gesinnung tausender von Amerikanern, aber auch Engländern und anderen, das Buch wurde dann schnell übersetzt und ist auch in mehreren Auflagen in England erschienen, das hat die Stimmung zum Umkippen gebracht, sodass diese Sklaverei durch das mutige Zeugnis solcher Christen, und man könnte sicher noch viele andere nennen, aber das sind so drei ganz prominente: William Wilberforce, John Newton, Harriet Beecher Stowe. Was kann, wenn einzelne Christen in ihrem Umkreis beginnen, ohne Gewalt, in der Liebe Jesu Christi, das Böse beim Namen zu nennen und von innen her aufzubrechen, was kann da in unserer Welt geschehen? Es ist mit dieser Gemeinde Jesu, die solche Zeugen hat, vielleicht ähnlich wie mit dem Golfstrom. Der Golfstrom fließt ja von der sehr warmen karibischen See südlich der USA quer durch den Atlantik bis an die Küsten Skandinaviens und Europas. Und dieses warme Wasser bewirkt es, dass wir 5 bis 6 Grad Temperatur mehr haben, als wir eigentlich gemäß dem Längengrad haben dürften. Wir sind durch diesen Golfstrom heute in Europa in dieser wirklich sehr komfortablen Situation, dass es bei uns nicht so kalt ist wie in Kanada, sondern wesentlich wärmer und die Gegend auch dadurch viel fruchtbarer. Und das ist es, was eine der markanten Kennzeichen der Gemeinde Jesu Christi ist, nämlich, dass sie wie der Golfstrom durch die Welt fließen und diese Welt auch mit der Liebe Christi umspülen und erreichen und damit zu tiefgreifenden Veränderungen führen. Lassen Sie mich abschließen damit, dass ich sage und uns erinnere, dass das Böse unheimlich zäh ist. Nach der Abschaffung der Sklaverei in der Antike, nach der Abschaffung der Sklaverei in der Neuzeit, könnte man ja denken, es ist dieses Übel jetzt endgültig ganz ausgerottet. Aber das ist leider nicht so. Auch im 20. und 21. Jahrhundert ist das ein riesiges Problem. Die Sklavenfrage ist heute noch mit etwa, wie geschätzt wird, 190 Millionen Menschen, die versklavt werden, ein riesiges Problem. Nicht zuletzt die versklavten Kinder, die als Kindersoldaten eingesetzt werden oder in Indien und Afrika als billige Arbeitskräfte ausgebeutet werden. Vor allem sind es die Frauen, die heute betroffen sind. 71% weltweit der Sklaven sind Sklavinnen. Und die werden vor allem sexuell missbraucht. Wir haben dieses Problem auch in der Bundesrepublik Deutschland, dass junge Frauen aus Osteuropa, denen alles Mögliche versprochen wird als Karriere, hierher gelockt werden. Und sobald sie da sind, werden sie in ein Bordell gesteckt. Man nimmt ihnen die Pässe ab und sie sind dann dieser Gewalt und Willkür ausgesetzt. Ich bin froh, dass die Altpietisten in Stuttgart im Rotlichtmilieu ein Haus erworben haben und da für junge Frauen zur Verfügung stehen, die aus diesem Milieu ausbrechen wollen. Und ich kann auch hinweisen auf das Engagement der weltweiten Evangelischen Allianz, die sich gegen das sogenannte Trafficking, also das Verschleppen des, ja, Traffic heißt ja eigentlich Verkehr, dass auf diese Weise Menschen zu Tausenden verschoben werden aus ihrer Heimat und in Europa und Nordamerika missbraucht werden. Erfreulicherweise hat auch die Welt vom christlichen Vorbild gelernt, die Zivilgesellschaft, ich nenne nur 2 Organisationen, Terre des Hommes, die sich um Kinder kümmern, und dann Amnesty International. die auch diesen Kampf gegen die Sklaverei führen. Wir sollen das Böse durch Gutes überwinden. Das ist jetzt ein ganz persönlicher Auftrag an jeden von uns. Aber liebe Schwestern und Brüder, wenn das heute Abend klar geworden ist, wir sollen nicht resignieren. Wir sollen angesichts der massiven Probleme und des massiven Unrechts in unserer Welt nicht einfach aufgeben, weil wir einen starken Herrn an unserer Seite haben, der es immer wieder durch die Kraft seines Wortes und Geistes bewirkt, dass Menschen umgekrempelt werden, und wo Menschen erneuert werden, da werden auch gesellschaftliche Veränderungen möglich. Und dazu möchte ich uns wirklich ermutigen. Der Apostel Paulus schreibt ja in diesem Zusammenhang mal, und damit schließe ich, dass wir als Christen unseren Gegnern, die uns Böses tun und Böses wollen, feurige Kohlen auf ihr Haupt sammeln, wenn sie unsere Liebe und unsere Unterstützung erfahren. Und das kann ich so bezeugen. Bei Menschen, die mir Schwierigkeiten gemacht haben, und wenn ich dann freundlich und gütig auf sie zugegangen bin, dass das Verhältnis wirklich total verändert hat. Ich sage dann manchmal im Gebet so mehr scherzhaft: Herr, lass mich doch dein Kohlenhändler sein, der feurige Kohlen auf dem Haupt sammelt, aber nicht zur Verbrennung, nicht zum Schmerz, nicht zur Strafe, sondern zum Leben mit Christus. Amen. Wir wollen noch miteinander beten. Ne? Herr Jesus Christus, du hast uns diesen wunderbaren kleinen Brief im Neuen Testament, dieses Gelegenheitsschreiben, diesen Begleitbrief, den der Onesimus von Kolosse nach Rom gebracht hat. Du hast uns dieses Geschenk gemacht, dass wir in deiner Nachfolge leben dürfen. Und dass du uns Mut machst, auch mit unserer kleinen Kraft, auch wie ein Paulus, der im Gefängnis saß und doch im Gefängnis als Zeuge für dich Großes bewirkt hat. So lass uns doch auch in der Liebe zu dir kleine Schritte wagen und das tun, was du von uns willst. Mach uns Mut und erneuere unsere Herzen und erfülle uns mit deinem Geist und deiner Liebe in dieser Adventszeit. Amen.